Vers 4 bis 6. Galater 4, Vers 4 bis 6. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater.
Ich begrüße euch auch ganz herzlich heute Morgen und danke auch allen, die im Vorfeld schon für diesen Gottesdienst gebetet haben. Herzlichen Dank, das Gebet ist grundlegend. Es wird heute nicht eine ganz typische Textpredigt sein. Es wird mehr ein Referat über den Kontext sein mit Elementen einer Predigt, auch mit konkreter Anwendung. Aber mir scheint es sinnvoll und wichtig zu sein, dass wir uns gerade jetzt vor der Adventszeit auch über den zeitlichen Hintergrund der ganzen Ereignisse um die Geburt Jesu Gedanken machen und dass sie auch eingeführt werden, damit die Botschaft des Evangeliums umso heller aufleuchtet. Wenn wir wissen, in welche Zeit Jesus hineingeboren wurde, hilft das extrem, damit wir diese Botschaft auch einordnen können und verstehen, was das für eine Botschaft ist. Und umso heller leuchtet diese Botschaft. Hier kurz die Übersicht. Wir wollen etwas auf die Makkabäer und Herodianer eingehen, dann die Eintragung in die Steuerlisten, die bei Lukas erwähnt werden wird, und dann der Stern von Bethlehem und die Botschaft der Engel, der Stern von Bethlehem, Matthäus 2, und die Botschaft der Engel wieder natürlich in Lukas 2. Also das zur Übersicht. Wir haben schon vorher den Text gelesen oder gehört aus Galater 4, als die Zeit erfüllt war. Das heißt wörtlich, als die Fülle der Zeit gekommen war. Was war das für eine Zeit? Wenn wir das Alte Testament lesen, dann merken wir dort, dass es mit den Persern endet, zur Zeit von Nehemia und Malachi. Und das Neue Testament setzt so mehr oder weniger als selbstverständlich voraus, dass die Römer im Land herrschten. Also eine völlig andere neue Situation. Über 400 Jahre sind verflossen. In dieser Zeit ist sehr viel passiert. In der Zwischenzeit war Griechenland weltreich geworden. Das griechische Reich hat sich nach dem Tod von Alexander dem Großen ganz schnell aufgeteilt und so weiter. Und dann kamen eben die Römer. Wir wollen gleich mehr dazu hören. Ich überspringe jetzt die Texte aus Lukas 2 und Matthäus 2. Wir werden uns diese noch etwas genauer anschauen. Die Makkabäer und die Herodianer. Wie gesagt, so 330 vor Christus wurde Griechenland zu einem Weltreich und damit wurde Griechisch Weltsprache. Wie heute Englisch doch etwas mehr oder ziemlich mehr. Griechisch wurde aber vereinfacht, die verschiedenen Dialekte wurden verschmolzen und Griechisch wurde eine einfache weltweite Sprache. Überall im griechischen Reich oder im Weltreich hat man Griechisch gesprochen. Natürlich eine Riesenchance für Paulus und für die anderen Apostel, das Evangelium weit über Israel hinaus zu verkündigen. Das griechische Reich hat sich dann in 4 Teilreiche geteilt, wie das Daniel schon vorher verkündigt hat im 6. Jahrhundert vor Christus. Die wichtigsten waren die Ptolemäer in Alexandria in Ägypten und die Seleukiden in Antiochien, Syrien. Und dazwischen war Israel. Und Israel war immer umkämpft deswegen zwischen diesen zwei Reichen, bis im Jahr 198 vor Christus ganz Norden Israels beim Hermongebirge, Caesarea Philippi später, in dieser Gegend die Seleukiden, die Ptolemäer besiegt haben und Israel war also unter syrischer Herrschaft. Seit 198 vor Christus, 167 vor Christus kämpften die Seleukiden unter Antiochos Epiphanes dem Vierten gegen die Ptolemäer in Ägypten und haben verloren. Und was geschah? Antiochos ist über Jerusalem gereist und hat dort im Tempel ein Jupiter-Standbild aufgestellt. Daniel spricht davon in zwei Zusammenhängen. Jesus sagt, dass das Gräuel der Verwüstung auch nochmals kommen wird. Aber das war das erste Gräuel der Verwüstung im Tempel. Stand dort 3 Jahre, dann kamen die Hasmonäer. Es war eine Familie der Hasmonäer, Mattathias und seine Söhne, die später Makkabäer genannt wurden. Wahrscheinlich von Makkaba, das heißt Hammer, weil sie so gehämmert haben. Also die haben dann den Tempel befreit und das Chanukka-Fest gefeiert am 25. Tischli. Das ist etwa unser, also im letzten Jahr war das genau unser Weihnachtsfest am 25. Dezember. Das ist das Chanukka-Fest. 8 Tage lang, das Tempelweihfest heißt das. Das wird auch in Johannes 10 erwähnt. Sie haben den Tempel befreit, die Söhne von Mattathias, Makkabäus wurden Herrscher und nicht nur das, sondern auch gleichzeitig Hohepriester. Das hat wohl die Qumran-Essener veranlasst, zum Toten Meer zu ziehen und dann gegen die Juden oder die Obrigkeit in Jerusalem zu kämpfen, zumindest ideologisch, religiös. Und dann kamen die Nachfolger, Johannes Hyrkanus und so weiter. Und es gab aber ständig auch Familienkämpfe. Also jeder wollte Herrscher sein, Brüder unter sich und so weiter. Also ein ständiger Kampf. Bis dann sich da jemand eingeschlichen hat, also Entschuldigung, hier haben wir die Übersicht von Mattathias, bis zu dieser, ich muss es hier zeigen, bis zu dieser Mariamne, das ist eine Makkabäerin, und die hat dann Herodes geheiratet. Wer war Herodes? Ist uns bekannt als Kindermörder von Bethlehem, genannt Herodes der Große, wohl im Sinn von Herodes der Ältere. Er hat dann diese Hasmonäerin oder Makkabäerin geheiratet. Er war ein Sohn von einem Antipater, ein Statthalter, von den Römern wurde er eingesetzt als Statthalter über Judäa und Galiläa. Er war ein Idumäer, sprich ein Edomiter. Kein Jude. Herodes war kein Jude, sondern ein Fremdling. Er hat dann aber von den Römern, wurde er 4 v. Chr. Als König eingesetzt. Ein König ohne Land, das bringt wenig. Über Jerusalem und Judäa, er musste sich dieses Herrschaftsgebiet erst erkämpfen. Das dauerte 3 Jahre, bis er gesiegt hat und dann von 37 vor Christus geherrscht hat. Und er hat ein weites Reich, er hat dann Mariamne, seine Frau, töten lassen im Jahr 29 vor Christus, weil man ihm erzählt hat, sie sei untreu gewesen. Ist dann fast gestorben aus Liebeskummer, weil Mariamne wohl die einzige von den 10 Frauen war, die er wirklich geliebt hat. Von 10 Frauen und fiel dann eine ganz tiefe Depression und je länger, desto mehr wurde er allen gegenüber misstrauisch. 7 v. Chr. Hat er die 2 Söhne von Mariamne getötet, seine eigenen Söhne, oder hinrichten lassen, weil er denen gegenüber misstrauisch war. Sag schon gleich mal, das war wohl die Zeit, als Jesus geboren wurde und die Weisen aus dem Morgenland kamen. Hier haben wir die Übersicht über die Herodianer. Nach dem Tod von Herodes, wohl im März 4 vor Christus, wurden seine 3 Söhne, bekamen von Rom aus die Herrschaft. Keiner wurde als König eingesetzt, sondern als Vierfürst vor allem. Und in Jerusalem herrschte Archelaus, der in Matthäus 2 erwähnt wird. Er war ein brutaler Herrscher, nicht weniger als sein Vater, wohl noch mehr. Und er wurde abgesetzt, in die Verbannung geschickt, 6 nach Christus, weil er ihm zu brutal war. Und in Galiläa herrschte sein Bruder Antipas, der Johannes hat töten lassen, vor dem Jesus später dann in Jerusalem stand, weil er zufällig dann auch in Jerusalem war, als Jesus hingerichtet wurde. Es ist also diese Übersicht, man sieht da alles, man hat den Onkel geheiratet und die Cousine und so weiter, alles hier irgendwie sehr komplexe Verwandtschaftsverhältnisse. Wir haben zum Beispiel hier Herodias, die dann als zweiten Mann den Antipas geheiratet hat, und seine Tochter Salome, die im Neuen Testament erwähnt wird, die so schön getanzt hat, dass es Johannes das Leben gekostet hat, und die hat dann später ihren Onkel Philippus geheiratet. Ja, alles sehr, sehr komplex. Das ist die Situation zur Zeit Jesu, wie die Herodianer geherrscht haben, also Judäa und Samaria unter Archelaus, Galiläa und Perea, Ostjordanland unter Antipas und ganz im Norden dann Philippus. Die Antragung, die Steuerlisten. In Lukas 2 lesen wir: Es geschah aber in den Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis, das heißt griechisch die ganze Ökumene, einschreiben zu lassen, also gemeint ist der bewohnte Erdkreis. Diese Einschreibung geschah als erste, während Quirinius Befehlshaber von Syrien war. Und andauernd habe ich hier sinngemäß ergänzt, gingen alle zur Einschreibung hin, jeder Einzelne in seine Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa, der aus Nazareth, hinauf nach Judäa in Davids Stadt, in die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner anvertrauten Frau, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Nur eine kleine Anmerkung dazu, einen Stall gab es da wohl nicht. Es waren Grotten, und in diesen Grotten, da waren vorne war dann die Wohnung, im hinteren Teil, da war so ein Raum für die Tiere. Also in diesem Raum stand wohl diese Krippe, der war wohl zu dieser Zeit leer, dieser Raum, und da durften Maria und Josef dann herbergen. Und da war dann eben auch diese Krippe. Das ist archäologisch so auch für Bethlehem und auch für Nazareth bewiesen. Quirinius wird hier erwähnt. Warum wird er erwähnt? Weil er zuständig war für diese Eintragung Judäa. Nun sagen Theologen, das sei ein Irrtum des Lukas. Hört man immer wieder und liest das. Lukas habe sich getäuscht. Josephus erwähnt eine Eintragung, eine Schätzung, Zensus genannt lateinisch, in Steuerlisten, nach dem Abgang von Archelaus, den Sohn von Herodes, im Jahr 6 nach Christus. Und Theologen gehen davon aus, dass Lukas diese Schätzung zurückdatiert habe, dass Quirinius in der Zeit der Geburt Jesu gar nicht Statthalter von Syrien gewesen sei. Nun, dazu muss man erstens sagen, Lukas sagt das auch nicht. Man muss da genau hinschauen, vor allem im griechischen Text. Es heißt einfach, als Quirinius in Syrien Befehlshaber war oder als Befehlshaber tätig war. Und es gibt außerbiblische Belege dafür, dass der römische Legat in Syrien unter Quirinius solche Eintragungen durchgeführt hat. Und Judäa war Syrien zugeordnet. Dieser Quirinius, da schreibt Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, der war sehr anerkannt beim Kaiser, hatte ein ganz großes Ansehen beim Kaiser. Und er war von 12 vor Christus weit über lange Strecken der Oberbefehlshaber über die ganze Region, weil er offenbar strategisch auch im Krieg sehr intelligent war, hat der Kaiser ihm einfach sehr viel anvertraut. Und zudem müssen wir sehen, dass Lukas ja ausdrücklich sagt, es war die erste unter Quirinius. Das heißt, Lukas weiß, es gab noch eine zweite. Und damit unterscheidet er sie ganz bewusst von der zweiten. Übrigens, Lukas stammt nach altkirchlicher Überlieferung aus Antiochia und er kannte die Verhältnisse. Er stammt aus Antiochia in Syrien, so die altkirchliche Überlieferung. Augustus selbst, Augustus war Kaiser von 37 bis oder 27, je nachdem, Alleinherrscher ab 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Und Augustus selbst bezeugt, dass er solche Eintragungen regelmäßig hat durchführen lassen. 28 vor Christus, 8 vor Christus und 14 nach Christus, also im letzten Jahr. Aber das geschah nicht wie heute in ganz Europa an einem Tag. Das dauerte über Tage und Jahre. Zudem muss man beachten, dass Herodes beim Kaiser im Jahr 8 vor Christus in Ungnade fiel. Und alle Juden mussten, die obersten Juden mussten dem Kaiser Treueid schwören. 6000 Pharisäer haben das nicht getan und wurden von Herodes eingesperrt. Die zwei Söhne des Herodes ließ er damals töten. Das ist sehr wahrscheinlich diese Zeit 7 vor Christus, als diese Schätzung in Judäa durchgeführt wurde. Das bezeugt auch Tertullian im 2. Jahrhundert, am Ende des 2. Jahrhunderts, dass es um diese Zeit war, also 7 vor Christus. Noch eine kleine Anmerkung: Jesus ist nicht im Jahr 0 geboren. Und das Jahr 0 gibt es gar nicht. Von 1 vor Christus bis 1 nach Christus ist ein Jahr, das sind nicht 2 Jahre. Jesus ist sehr wahrscheinlich demnach im Jahr 7 vor Christus geboren. Man geht heute allgemein davon aus, nach den Angaben von Josephus, dass Herodes, der Kindermörder von Bethlehem, im März 4 vor Christus gestorben ist. Und Jesus war dann mindestens 2-3 Jahre alt, nach dem, was die Bibel sagt. Das müssen wir mitberechnen. Und mit überlegen. Es ist, finde ich, erstaunlich. 63 vor Christus erobern die Römer Jerusalem und Galiläa. Für die Juden ein Ärgernis. In dieser Zeit entstehen die sogenannten Psalmen Salomos. Dort lesen wir Kapitel 17, 18, dass der Messias Gottes, der Sohn Davids, kommen wird und Jerusalem befreien wird von den Feinden. Weil die ja viel Geld kassieren, das heißt immer Steuerzahlen an denen, denen man unterlegen ist. Das heißt, die Römer kassieren sehr viel Geld von den Juden, zusätzlich zu den doppelten Tempelsteuern und so weiter. Die mussten also extrem viel zahlen. Und nun verwendet Jesus genau diesen Kaiser, Augustus, um zu seinem Ziel zu kommen. Nämlich, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Und es heißt hier, das war eine ökumenische Schätzung im ganzen Römischen Reich. Das heißt, es ist ein weltweites Ereignis, was hier in Bethlehem stattfindet. In Micha 5,1 heißt Bethlehem, Ephrata, die du zu klein bist, um unter den Tausendschaften von Juda zu sein. Also unbedeutend. Aus dir soll mir kommen, der über Israel Herr sei. Wie Gott das macht, ist einfach erstaunlich. Zum Nächsten. Der Stern von Bethlehem. Auch hier habe ich, muss ich sagen, habe ich gerade in dieser Hinsicht, habe ich vor kurzem ein bisschen umdenken gelernt. Bin noch nicht ganz überzeugt, ob das richtig ist, aber ich will euch das gerne sagen, worum es geht. Die Frage ist, dieser Stern von Bethlehem, war das irgendwie ein Meteorit oder ein Komet oder sowas? Oder war das eine natürliche Sternkonstellation? Ich bin bis jetzt immer der Meinung gewesen, da muss man sehr vorsichtig sein, ich bin das weiterhin. Aber ich habe da einiges darüber gelesen, was mich doch ziemlich beeindruckt hat. Und ich habe gelesen, auch gelernt wiederum den Text genau zu lesen, vor allem im Griechischen. Und da muss man genau lesen, was dort steht. Und versuchen genau zu übersetzen, das habe ich hier gemacht. Ich lese den Text nicht ganz. Es heißt aber, dass Weisen aus dem Morgenland kamen, so die allgemeine Übersetzung. Morgenland heißt hier im Plural eigentlich von den Aufgängen. Von den Aufgängen, da wo Sonne und Sterne aufgehen. Deswegen Plural, Aufgängen. Aber nachher heißt es zweimal von dem Aufgang oder bei seinem Aufgang. Und das wird allgemein nicht so übersetzt. In Bezug auf den Stern, da steht die Einzahl. Und da habe ich gelernt, dass man da unterscheiden muss. Und Matthäus macht offenbar diese Unterscheidung, auch wenn sie von anderen Autoren nicht immer gemacht wird. Das heißt, hier wird berichtet, dass Sterndeuter aus Mesopotamien kommen, Morgenland hier gleich Mesopotamien, und dass sie den Stern bei seinem Aufgang gesehen haben. Der stand nicht einmal plötzlich am Himmel. Den haben sie bei seinem Aufgang gesehen. Dem Stern der Juden. Nun, es ist faszinierend. Man hat eine Keilinschrift gefunden aus Mesopotamien, aus einer Sternwarte, aus dem Jahr 7 vor Christus. Diese wurde 1925 von einem Wissenschaftler entziffert. Das ist diese Keilschrift hier. Und worum geht's? Das Zentrum dieser Botschaft ist die Konstellation von Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor Christus. Jupiter, der helle Morgenstern, wurde als Stern der Könige betrachtet. Saturn, gleich Kevan in Amos 5, Vers 26, heißt, ihr trägt Kevan euren Stern, das ist Saturn, offenbar. Und es gab damals eine ganz spezielle Konstellation dieser Sterne, dieser zwei, von Jupiter und Saturn, im Sternbild der Fische. Und zwar dreimal im gleichen Jahr. Das geschieht alle 794 Jahre einmal. Erst knapp 800 Jahre später. Wir sehen hier den Verlauf. Und das ist die Übersetzung dieser Schrift. Wir fragen uns, wie konnte der Stern, wenn das so ist, wie konnte der dann über Bethlehem stehen? Und auch darüber berichtet diese Inschrift. Das heißt, zum ersten Mal blieb Jupiter stehen am Ende der Fische, das ist das Sternbild der Fische, am 28. Altlicht, das ist der 23. Juli, 7 vor Christus. Am 29., also am nächsten Tag, am 24. Juli, blieb Saturn stehen, im Ende der Fische. Warum bleiben die stehen? Sterne bleiben doch nicht stehen. Nun, das ist eine astronomische Sprache, das heißt, in diesem Moment bewegen sich die Sterne in den menschlichen Augen nicht, weil sie sich entweder zur Erde hin bewegen oder weg von der Erde. Deswegen, die anderen Sterne bewegen sich, aber diese nicht. Und deswegen spricht man da vom Stehenbleiben. Und es ist sehr interessant, dass es hier so steht. Das letzte Mal blieben diese Sterne stehen am 12. bis 14. November, 7 vor Christus. Zum ersten Mal gingen sie auf als sie aus dem Sonnenlicht herauskamen, am 16. März, 7 vor Christus. Nun kann es sein, dass Jesus am 16. März, 7 vor Christus, geboren ist und dass die Weisen aus dem Morgenland am 12. November abends in Bethlehem angekommen sind. Das kann gut sein. Da hätten wir ein außerbiblisches Zeugnis dafür. Und Gott gebraucht Steine. Das haben wir immer wieder gesehen. Das ist der Weg von Jerusalem Richtung Hebron. Wenn man nach Bethlehem ging, dann musste man Richtung Hebron gehen und dann irgendwann abbiegen. Und dann am 12. November, 7 vor Christus, in der Abenddämmerung, stand Jupiter, so sagen Wissenschaftler, in Richtung Bethlehem von dieser Straße ganz hell in Richtung Südwesten. Blieb stehen. Und offenbar war das, wenn das so ist, ich weiß es nicht genau, muss ich sagen, ich weiß es nicht genau. Wenn das so ist, dann war das ein Phänomen, das die Weisen gesehen haben und gesagt haben, hier ist er. Es heißt nicht bei Matthäus, das muss man auch sagen, man muss genau lesen, es heißt nicht, der Stern blieb über dem Haus stehen, sondern über dem Ort, wo Jesus war. Ein Unterschied. Und sie fanden das Haus. Oder die Behausung, heißt es wörtlich. Etwa, je nach Übersetzung. Sie fanden das. Frage ist, konnte Jesus solche natürlichen, die Sterne sind nicht natürlich, sind von Gott geschaffen, solche natürlichen Konstellationen verwenden? Ich beziehe mich in diesen Punkten vor allem auf Kroll, auf den Spuren Jesu. Das ist ein Buch, von dem habe ich sehr viel gelernt. Ein dickes Buch, ein großes Buch. Gerade jetzt im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf Israel ist gelesen. Ich möchte das jetzt nicht alles lesen. Ich möchte nur auf zwei Bibelstellen hinweisen. Auf zwei Bibelstellen. Schon im ersten Kapitel der Bibel lesen wir in 1. Mose 1, 14, Gott sprach. Es sollen Lichter an der Wölbung sein, des Himmels werden. Das muss ich noch ein bisschen übersetzen. Immerhin ist Wölbung besser als Festung oder Feste. Hier ist der Sternenhimmel gemeint. Mit dem Wort Rakia bezeichnet das Alte Testament entweder offenbar den Lufthimmel oder den Sternenhimmel. Wird leider oft als Feste verstanden, als Firmament, und das ist falsch. Heißt es hier, Licht am Himmel, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen dienen als Zeichen. Und, ich habe da ergänzt, zur Bestimmung von Festzeiten, es heißt wörtlich Festzeiten. Festgesetzte Zeitpunkte und Tage und Jahre. Also Gott verwendet Sterne, hat sie extra dafür gemacht, um ein Zeichen zu sein. Im 4. Mose 24, 17 lesen wir von Bileam, der aus Mesopotamien kam, woher auch diese Weisen kamen, aus der gleichen Region. Der Israel verfluchen sollte, der Israel aber im Auftrag Gottes gesegnet hat. Und Bileam sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht nahe, also in der fernen Zukunft. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter hebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Vergessen wir nicht, dass die Juden um 600 vor Christus nach Babylon verschleppt wurden und viele sind dort geblieben und haben dort natürlich auch den Gott der Juden bekannt gemacht. Es ist durchaus denkbar, dass diese Sterndeuter davon erfahren haben, auch von diesem Stern aus Jakob, und dann realisiert haben, Das ist er. Es ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Dass die kommen. 1600 Kilometer, schätze ich jetzt mal, also so ungefähr, 1500, 600 Kilometer, den Weg auf sich nehmen, um diesen neugeborenen König der Juden zu sehen. Und sie kommen Jerusalem an, möglicherweise im November 7 vor Christus, vielleicht, weiß es nicht genau. Herodes hat vorher seine zwei Söhne umbringen lassen, hat 6000 Pharisäer einsperren lassen. Und nun kommen diese Weisen aus dem Morgenland, diese Sterndeuter, und fragen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern bei seinem Aufgang gesehen. Und Herodes und ganz Jerusalem mit ihm waren Aufruhr. Kein Wunder. Kein Wunder. Jeder wusste, was passieren würde. Aber Herodes lässt die Schriftgelehrten kommen. Frage: Wo soll der Messias geboren werden? Das wusste er. Der Messias wurde als König der Juden betrachtet. Wo soll er geboren werden? Und die Schriftgelehrten kommen und sagen: Bethlehem, keineswegs so klein, um unter den Tausendschaften Judas zu sein. Bei Micha heißt es: Du bist zu klein, um unter den Tausendschaften von Judas zu sein. Diese Schriftgelehrten sagen zum Herodes: Nein, Bethlehem ist keineswegs so klein. Das sagt nicht Matthäus. Manche Theologen denken, Matthäus habe sich geirrt. Aber sie lesen nicht genau. Die Schriftgelehrten sagen das. Offenbar wollten sie sich ja vortun dem Herodes gegenüber. Wir sehen hier, die Botschaft Jesu geht weit über die Juden hinaus, bis in den fernen Osten. Und das schreibt Matthäus als Jude, der sein Evangelium zuerst für Juden geschrieben hat. Wir merken hier schon die universale Perspektive, der dann im Missionsbefehl besonders betont wird: Geht hin und mache zu Jüngern alle Heiden. So kann man übersetzen. Noch zum letzten Punkt kurz zu der Botschaft der Engel. Plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, ein Kriegsheer, ist das? Das sind die himmlischen Engel, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen des Wohlgefallens. Man zeigt diese Hirtenfelder beim Rahelgrab, Ramot Rachel, vor Bethlehem. Diese Stätte heißt im 1. Mose 35, 21 Migdal Eder. Das heißt wörtlich Herdenturm. Und genau dieser Ausdruck erscheint in Micha 4, Vers 8. Und du, Migdal Eder oder Herdenturm, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Das sind ein paar Verse vor Micha 5, 1, ist logisch. Ja? Micha 4, 8 vor Micha 5, 1. Micha 5, 1, du Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausendschaften von Juda zu sein. Aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sein wird, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das heißt, hier wird schon gleichzeitig die Menschwerdung Jesu zum Ausdruck gebracht und gleichzeitig seine Göttlichkeit. Er ist von Ewigkeit wie Gott. Er wird aber in Bethlehem geboren werden. Von diesem Ort, Migdal Eder, heißt es in der jüdischen Mishna, die im 2. Jahrhundert aufgeschrieben wurde, nach Christus im 2. Jahrhundert, findet man Vieh von Jerusalem bis Migdal Eder oder in gleicher Entfernung nach jeder Himmelsrichtung. So sind die Männchen als Ganzopfer und die Weibchen als Friedensopfer zu betrachten. Das heißt, sie waren für den Tempeldienst bestimmt. Es ist sehr gut möglich und wahrscheinlich, dass die Hirten von Bethlehem diese Schafe gezüchtet haben, die für den Tempel bestimmt waren, als Opfer. Friede auf Erden bei den Menschen des Wohlgefallens. Wer sind die Menschen des Wohlgefallens? Man hat mit diesem Ausdruck später wenig anfangen können und hat ihn deswegen ein bisschen verändert. Im Griechischen nur ein S weggelassen. Und aus dem zweiten Fall des Menschen wird dann, also des Wohlgefallens, wird dann ein Wohlgefallen. Und Friede auf Erden bei den Menschen, ein Wohlgefallen statt des Wohlgefallens. Oder unter den Menschen, so müsste man eigentlich übersetzen. Unter den Menschen. Nun, wer sind die Menschen des Wohlgefallens? Es ist sehr interessant, dass hier uns die Qumran-Texte weiterhelfen. Die Qumran-Texte hat man zum ersten Mal entdeckt 1947 am Toten Meer. Viele waren dort schon sicher, haben die Höhle 4 auf jeden Fall gesehen, der Nähe von Kirbet Qumran. Die Höhle 1 hat man damals entdeckt. Und dort heißt es in einem Text, übrigens aus der Höhle 4, 100 Meter von diesen Überresten des Gebäudes, Siedlung würde ich nicht sagen, die Leute wohnten da herum, aber der Räumlichkeiten. Und aus dieser Höhle 4 hat man einen Text entdeckt, dort erscheint genau der Ausdruck, Menschen des Wohlgefallens. Wer sind das? Das sind Menschen, die nach dem Willen Gottes leben. Im Hebräischen bedeutet das Wort Wohlgefallen auch Wille, Razon. Und gleichzeitig Wohlgefallen, das sind Menschen, die im Wohlgefallen Gottes leben und an denen Gott Wohlgefallen hat. An einem anderen Text heißt es dann, die Söhne des Wohlgefallens, denen gegenüber Gott seine Barmherzigkeit zeigt. Menschen des Wohlgefallens, das hat man damals verstanden, sind Menschen, die im Wohlgefallen Gottes leben. Was hören wir für Weihnachtslieder im Radio? Friede auf Erden und so weiter, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder und so weiter. Alles so schön lieblich. Dass den Menschen doch Frieden werde, sind fromme Wünsche. Jesus hat den Frieden gebracht. Aber nicht einfach einen billigen Frieden. Jesus hat den Frieden gebracht. Keinen billigen Frieden. Es hat sein Leben gekostet. Am Kreuz auf Golgatha. Ich will jetzt nicht sagen, die Grabeskirchen Jerusalem ist der Ort. Wird allgemein so gesehen. Wo Jesus gestorben ist, wo Jesus begraben wurde, wo Jesus auferstanden ist. Wenn ja, muss man sagen, das ist der Ort, der am wenigsten heute unter Christen den Frieden präsentiert. Traurig, aber wahr. Dann gehe ich schon lieber zum Gartengrab. Das Alte Testament sagt uns, wie es diesen Frieden gibt. Jesaja 48. Dort spricht Gott, Jahwe, und dieser Gott sagt, Gott und sein Geist haben mich gesandt. Also der Gott, der spricht und sagt, ich komme zu euch. Jesus. Der sagt, Gott und sein Geist haben mich zu euch gesandt. Die Dreieinigkeit ist hier am Werk. Und ich bin Jahwe, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst. O, dass du doch meine Gebote bemerkt hättest, so würde dein Frieden sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meeres Wellen. Und da ganz am Schluss, Vers 22, Jesaja 48, aber den Gottlosen spricht der Herr, die Gottlosen haben keinen Frieden. Der Engel hatte vorgesagt, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Wenn Jesus der Retter ist und gleichzeitig der Herr, dann haben wir diesen Frieden. Das heißt, indem wir durch Jesus Vergebung unserer Sünden empfangen, indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Nur dadurch beginnt der Friede, der wahre Friede. Jesus sagt gleichzeitig, die Menschen werden Krieg haben, bis ich wiederkomme. Aber wer Jesus hat, hat den Frieden. Jetzt schon. Und damit kommen wir zum Schluss. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Ein Kind ist uns geboren. Übrigens, Jesaja 7, 14 ist bekannt. Eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Und man wird ihn nennen Immanuel. Gott ist mit uns. Und hier geht es genau um diesen Immanuel. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Gott hält, so Luther, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu befestigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, der Himmelsheere, wird dies tun. Denken wir an die Himmelsheere, die den Hirten erschienen. Der Eifer des Herrn der Herrlichkeit, Jahwe Zebaoth heißt das, er wird es tun. Von nun an bis in Ewigkeit, das Nun ist ein heilsgeschichtliches Nun. Das Volk, das im Dunkeln wohnt, sieht ein helles Licht, wie einen Morgenstern aufgehen. Das ist die Botschaft von Jesaja. Diesen Morgenstern haben die Weisen aus dem Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Frage ist, wie begegnen wir dem Fürst, dem Fürsten des Friedens? Gerade vor Weihnachten, auch wenn Jesus vielleicht wahrscheinlich nicht am 25. Dezember geboren ist, nichts entscheidend, sonst hätten wir das in der Bibel. Aber entscheidend ist, wie nehmen wir diesen König der Juden und diesen König der Welt auf, der als Kind geboren wird. Wie nehmen wir diesen Frieden auf? Zweitens, geben wir diesen Frieden weiter. In seinen Seligpreisungen sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 5 und 9, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Die Sanftmütigen. Stellen wir uns vor, die Herodianer herrschten, die waren nicht immer so sanftmütig. Der römische Kaiser auch nicht. Die Pharisäer, das waren Machtmenschen. Die Pharisäer, die jüdischen Sadduzier auch. Und Schriftgelehrten, also nicht alle, wäre übertrieben sicher. Und sie liebten das Geld, das steht auch in den Evangelien. Und verachteten das arme Volk des Landes. Und Jesus sagt, selig seid ihr, die Friedfertigen, die Sanftmütigen. Glückselig sind die Friedensstifter, so heißt es wörtlich, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Warum? Weil Gott ein Friedensstifter ist. Er hat Frieden gemacht durch Jesus Christus. Und er macht Frieden mit uns. Und wenn wir diesen Frieden haben, dann sind wir berufen, Friedensstifter zu sein. Wer soll es sonst? wenn ich Menschen, die diesen Frieden zutiefst im Herzen erlebt haben. Wer soll der Welt sonst Frieden bringen? Natürlich Jesus, aber durch uns. Wir haben diesen Frieden erlebt, hoffentlich alle. Und wir erleben ihn immer wieder in unserem Herzen. Und wir dürfen ihn weitergeben. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo es nicht nur äußerlich dunkler wird, sondern wo die Menschen auch im Herzen Dunkelheit erleben. Auch in der Beziehung Dunkelheit erleben. Da soll dieser Morgenstern hell aufleuchten. Wir müssen im 2. Petrus 1,19 lesen, umso fester. Petrus sagt dort im Zusammenhang, wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen auf dem Berg der Verklärung. Petrus sagt, ich habe die Verwandlung Jesu in seine Herrlichkeit gesehen mit eigenen Augen. Und umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf einen Morgenstern. Der erscheint in einem dunklen Herzen in einer dunklen Zeit, bis das Licht aufgeht in euren Herzen. Ja, in dem Sinn hoffe ich, dass wir die Adventszeit beginnen können am nächsten Sonntag und auch Weihnachten so enden, dass diese Botschaft sich immer tiefer in unsere Herzen hineinsetzt, damit wir sie erleben können, mitten in den Stürmen der Zeit und weitergeben können. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast Jesus Christus Mensch werden lassen. Und nicht nur so, dass kaum jemand davon erfahren hat, sondern dass selbst die Weltpolitik dadurch bewegt wurde. Ja, und du hast die Weltpolitik bewegt, damit deine Verheißungen erfüllt werden. Und so können wir wissen, dass du auch heute die Weltpolitik bewegen kannst, um deine Ziele zu erreichen. Auch wenn es dunkel ist in der Welt. Aber du hast uns ein helles Licht gebracht, Herr Jesus. Als König der Juden, als König der Welt. Als Messias, als Welterlöser, der du am Kreuz gestorben bist. Ganz herzlichen Dank. Segne die kommende Woche, auch den nächsten Sonntag, dass wir dieses Licht verkündigen können, dass Menschen das auch annehmen können. Amen.